Tiki-Taka, der La Liga-Podcast mit Nils Kern und Alex Troika.
Guten Morgen an alle. Hier ist der Nils, falls ich ein bisschen anders heute klinge. Ich bin schon wieder ein bisschen unterwegs, sehe aber hier in der Kamera, Alex ist weiter unsere Konstante, sieht wie zu Hause aus, dürfte normal klingen, vielleicht heute ein bisschen frustriert, verärgert, aber das ist ein anderes Thema.
Vielleicht kleinlauter als sonst. Ja, servus erstmal. Ich habe schon gesehen, dein Hintergrund sieht wieder anders aus. Da schön verkleidete Decke in Holzoptik, das sieht schon wieder irgendwie nach, weiß ich nicht, Skiurlaub ist oder so. Wo bist du denn? Was machst du denn?
Das ist auf jeden Fall südlicher als Nürnberg. Ich bin gerade jetzt für eine Nacht bei meinem besten Freund in Penzberg, also noch südlicher von München. Hier sieht man schon ein bisschen Bergpanorama und dessen Sohn ist auch mein Patenkind. Das besuchen wir und dann geht es später weiter nach Seefeld, wo wir dann noch ein bisschen Skiurlaub haben, also da noch ein bisschen österreichische Luft. Donnerstag geht es weiter nach Madrid, also da ist dann gerade wieder ein bisschen Programm bei mir, gerade für die beiden Derbys gegen Getafe und gegen Atletico. Da freue ich mich drauf, aber jetzt gerade noch ein bisschen, das war so mein Weihnachtsgeschenk von Stefanie an mich, irgendwie einen kleinen Winterurlaub. Deswegen bin ich gerade hier und ich schätze mal mit dem Standmikro, dem bunten, dass die Leute von meinen Streams kennen, dürfte das heute auch passen. Ich glaube, du hast bisher auch noch keine Einwände.
Ich hoffe nur, das Internet hält, wenn du hier in der Pampa wieder bist, ne? Irgendwo ja, in den Bergen auf der Alm.
Nee. So hoch ist es jetzt auch noch nicht. Es ist schon ein Städtchen Penzberg. Aber ich schätze mal, das hält. Ich weiß nicht, so perfekt ist jetzt die Verbindung in Nürnberg auch nicht mehr. Aber naja, wir drücken die Daumen, dass wir das hier durchkriegen. Denn wir haben natürlich große, heiße Themen für euch, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen. Natürlich warten alle drauf, was wir zu Xavi sagen und Meinung und Nachfolge und wie es dazu kam und so weiter. Da bin ich auch gespannt, was Alex alles zu sagen hat. Das war ja eine große Überraschung. Kommen wir dann auch gleich zu. Keine Sorge, natürlich gibt es auch noch viele andere Themen. Es war das Copa-Viertelfinale. Jetzt haben wir schon mal ein bisschen den Ausblick auf ein nettes Halbfinale und natürlich war auch in La Liga ein bisschen was los. Bald ist jetzt Deadline Day, also es ist da auch schon ein bisschen was passiert in La Liga, unter anderem Rakitic, mehr dazu später. Wir müssen auch mal wieder einen neuen Patron begrüßen. Das ist der Paddy. Der ist sogar hier VIP-Abonnement, also den dürfte man bald auch auf unserem Discord-Kanal sehen. Er hat uns noch nicht geantwortet, von welchem Club er Fan ist, aber das reicht mal noch nach, oder was schätzt du?
Bienvenido erstmal an der Stelle an Paddy. Mhm. Ja, weiß ich jetzt nicht. Werden wir schon rausfinden.
Safe Madrid ist da. Paddy klingt, ist ein cooler Name, aber naja.
Okay, naja.
Wir haben auch von anderen Patreons heute ein bisschen was bekommen. Dominik hat uns geschrieben und unser Ray, der Michi, der hat uns sogar eine Aufnahme geschickt zu Xavi. Das hört er dann auch gleich später. Und das, ja, weil das große Thema ist, wo, glaube ich, alle drauf warten, Alex. Also egal, ob Madridista, Barca-Fan, neutral. Ich glaube, da wollen jetzt alle hören, was da jetzt wie, wo passiert ist. Ich weiß gar nicht, ob man da chronologisch anfangen mit irgendwie Copa und dann das Ligaspiel, weil es ist ja da auch viel passiert und nochmal viele Gegentore und so weiter, aber über allem steht erstmal dieser Paukenschlag. Ich glaube, das war jeder Artikel, ob es Sportschau war, Barca-Welt, ne? Viva la Liga, überall Paukenschlag, Überraschung, bam, anderthalb Stunden irgendwie nach dem Abpfiff gegen Villarreal heißt es auf einmal, jo, ich gehe zum Saisonende, Xavi ist bald Geschichte. Wie hast du denn das Ganze aufgenommen? Wahrscheinlich überrascht.
Ja, sehr überrascht, wobei die Meldungen nach dem 3:5 gegen Villarreal waren, dass sich die PK verschoben hatte. Also da warteten die Journalisten vor Ort, ich glaube bis zu 1,5 Stunden oder über eine Stunde, dass die PK beginnt, weil das Präsidium mit dem Trainer tagte. Das ist ja sehr, sehr ungewöhnlich, dass du dann einfach nicht zur PK erscheinst, weil eben Laporta, Sportdirektor Deco, Vizepräsident Juste und eben Xavi zusammensaßen und da tagten. Und dann weiß man schon, ganz normal ist es nicht. Ja. Nichtsdestotrotz war das dann natürlich schon eine krasse Bombe, dass er dann den Rücktritt erklärt, aber eben nicht den direkten, sondern den zum Sommer. Von daher natürlich überraschend vom Zeitpunkt her und vom Ablauf her, vom Outcome her eher nicht ganz so überraschend, finde ich, denn ja, dass es seit Wochen, Monaten nicht gut läuft, dass man da ja vielleicht eine Veränderung benötigt, ich glaube, das ist jetzt weniger überraschend. Also wenn er im Mai oder so oder April oder wann auch immer angesagt hätte, dass er aufhört oder verkündet hätte, hätte es mich eher nicht überrascht, oder wenn es der Verein irgendwie dann so offiziell verkündet, aber direkt nach dem Spiel im Januar, wirklich 1,5 Stunden nach dem Spiel, das ist dann schon überraschend. Also ja, dass er im Sommer aufhört, überrascht mich ein Ticken weniger, aber jetzt es so selbst zu erklären nach einem 3-5 ist dann schon irgendwie eine kleine Bombe gewesen, ja.
Ja, so richtig geplant war es ja auch nicht, dass er damit jetzt schon rausrückt. Ich glaube, ich habe gerade gelesen, so nach dem Supercoppa aus ist das schon längst in ihm gewachsen. Er hatte sich intern besprochen mit Manager und allem von wegen, hey, das war es bald, aber sie wollen noch warten, bis sie damit rausrücken. Und jetzt, ich glaube, dann kam eben das Coppa aus gegen Athletic, auch viele Gegentore geschluckt, jetzt auch gegen Villarreal, auch wahnsinniges, irres, verrücktes Spiel. Da eben 5 Gegentore zu Hause und ich glaube, da hat er dann gemeint, hey, es muss jetzt irgendwie, irgendwas muss jetzt passieren, um weiß nicht, die Mannschaft dadurch wachzurütteln oder irgendwie, um auch ein bisschen dann den Druck vom Kessel zu nehmen, hat er sich dann erklärt. Ich glaube, bei dieser Krisensitzung ging es nicht unbedingt darum, dass der Vorstand ihn angezählt hat, eher im Gegenteil, dass der Vorstand ihn überzeugen wollte, hey, sag's bitte nicht oder bleib am besten noch länger. Ich glaube, so war eher die Gefühlslage von Laporta, dass sie eher nicht wollten, dass er das jetzt schon sagt, oder?
Ja, schwer zu sagen, auf jeden Fall. Xavi hat ja selbst zugegeben, dass die Entscheidung schon seit Tagen gefallen sei oder beziehungsweise in ihm schon länger reifte und dann er mit seiner Familie, mit seiner Frau, mit seinem Bruder, der sein Co-Trainer ist, das schon vor Tagen besprochen hat und diese Entscheidung gefällt worden sei. Und dass das jetzt verkündet hat, war eher, wie du es gesagt hast, ne, Druck vom Kessel nehmen. Er sagte selbst, die Situation erfordert einen Richtungswechsel. Ja. Es ist zu viel Anspannung in der Mannschaft, auf dem Verein oder generell, wir spielen mit zu viel Anspannung und deswegen will er quasi irgendwie da Druck von der Situation von der Mannschaft nehmen, aber weiß ich nicht, ob das jetzt der Effekt ist, denn naja, es ändert sich ja jetzt eh nichts, ne? Also es ändert sich ja erst im Sommer, von daher ist da jetzt weniger Druck drauf, er bleibt ja Trainer, also den Druck nimmst du ja, wenn du komplett zurücktrittst, wenn du aufhörst, aber er bleibt ja im Amt, nur halt bis Sommer. Ja. Von daher weiß ich nicht, ob jetzt weniger Druck ist oder vielleicht eher mehr, weil du ja im Endeffekt jetzt dieses, man kennt ja den berühmten Ausdruck, dieses Lame Duck, ne? Symbol hast oder dass ein Trainer ja angeschlagen ist, angezählt ist, nicht mehr weitermachen wird und trotzdem noch weiter coacht. Das ist immer so ein bisschen eine suboptimale Situation. Von daher weiß ich nicht, ob der Druck jetzt plötzlich weg ist. Ja. Und die Berichterstattung am Tag danach war auch, dass die Mannschaft komplett geschockt war. Also es wurde der Mannschaft nicht kommuniziert, sondern wirklich nur Präsidium mit Xavi und dann hat er es auf der PK selbst verkündet. Von daher wusste es die Mannschaft nicht und interne Quellen gut vernetzten Journalisten sagten, dass die Mannschaft wirklich geschockt war. Also, dass man das nicht kommen hat sehen, dass Lewandowski angeblich sogar versucht haben soll, ihn zu überreden, dass er doch noch bleibt. Oh. Araujo war niedergeschlagen für Gavi. Klar, der ist verletzt, da kann sich nicht viel ändern, aber dass der richtig geschockt war. Also von daher weiß ich nicht, ob das jetzt so den positiven Effekt hat, den sich Xavi das vielleicht erhofft oder ob es eher den negativen Effekt hat. Weil die Mannschaft ja trotzdem scheinbar an ihm hängt, auch wenn die Resultate schlecht waren zuletzt und es nicht gut läuft. Aber weiß nicht, ob das jetzt die Situation befreit oder die Mannschaft befreit oder ob die jetzt erst recht so ein richtiger Knockdown dadurch entsteht.
Ja, gute Frage. Kann man auch natürlich irgendwo anders sehen, dass jetzt, warum sollten die jetzt noch kämpfen? Für welchen Trainer sollten sie sich beweisen? Weil im Sommer werden dann erst die Karten neu gemischt und dass da jetzt vielleicht zu wenig Druck mehr da ist. Und ja klar, du hast jetzt auch quasi eine möglicherweise titellose Saison vor dir, weil diesen 10-Punkte-Rückstand auf Real Madrid, das hat zu diesem Zeitpunkt der Saison noch nie eine Mannschaft aufgeholt in der Champions League. Klar, kannst du da weit kommen, aber ich glaube, da sind jetzt die Wettquoten auch nicht so hoch, dass Barca da irgendwie ins Finale durchmarschiert. Also das könnte jetzt auch noch bisschen kippen, dass du dann vielleicht am Ende irgendwann dir Sorgen machen musst um die Champions-League-Qualifikation, wenn jetzt die Mannschaft irgendwann sagt, warum soll ich mir jetzt noch komplett den Hintern aufreißen, weil es kommt doch eh bald ein neuer Trainer und dem hier muss ich nicht mehr beweisen. Also es liegt jetzt natürlich auch irgendwann an der Mannschaft, da den Charakter zu zeigen. Xavi dann ein würdiges Ende auch zu bieten, ist ja ein bisschen ähnlich wie vielleicht Liverpool, auch wenn die sportlich natürlich viel besser drauf sind, aber ist schon komisch.
Ich wollte das Beispiel Liverpool auch nehmen, weil es ja gut passt, weil der Kloppo vor was 3 Tagen oder wann genauso sein Rücktritt zum Sommer erklärt hat und im Endeffekt, da hofft man ja auf den Impact, dass man sagt, ja, die Mannschaft will ihm jetzt den bestmöglichen Abschied bescheren, diese Ära vergolden quasi mit dem Titelgewinn in der Liga. ist natürlich ein bisschen leichter, weil Liverpool ist Erster, ne? Ja. Barca ist 10 Punkte hinterher, aber im Endeffekt hofft, glaube ich, Xavi auf diesen Effekt, ne, dass die Mannschaft jetzt für ihn in den letzten, was sind es, 4 Monate, 5 Monate, alles gibt, um das Bestmögliche rauszuholen, um ihn einen schönen Abschied zu bescheren, und darauf hofft ja Kloppo genauso, dass sich da so die, ne, die Emotionen, die Kräfte bündeln und man dann alles für seinen Trainer tut. Aber ich, also ich stand jetzt, würde ich eher sagen, bei Liverpool kann ich mir diesen Effekt sehr gut vorstellen, bei Barca eher vielleicht den gegenteiligen Effekt, weil die Mannschaft ja eh schon in der Krise ist und Probleme hat, und wenn jetzt dich sowas so hart trifft, wie es eben berichtet worden ist, ne, dass das wirklich ein Tiefschlag für viele Spieler ist, dann weiß ich nicht, ob es nicht den gegenteiligen Effekt gibt, ne, dass man eher sagt, boah, jetzt ist die Mannschaft erst recht mit einem Schlag erwischt worden, mit dem sie nicht gerechnet hat. Schwierig. Also ich bin mir nicht sicher, ob es diesen Effekt haben wird, den sich Xavi und sicherlich auch der ganze Verein vorstellen.
Ja, lass die mal irgendwie auch jetzt gegen Napoli im Achtelfinale rausfliegen und dann, jetzt bist du nur Vierter aktuell und der Athletic-Club ist gut in Lauerstellung und irgendwie, ja, Girona wird auch nicht unbedingt rausfallen aus den Champions-League-Plätzen. Das könnte dann auch noch eng werden. Und ich würde nicht sagen, dass das absolut in Stein gemeißelt ist, dass Laporta da ewig an ihm festhalten wird. Aber du hast jetzt auch nicht unbedingt den ultimativen Feuerwehrmann noch in der Hintern. Also bei Real hättest du jetzt theoretisch noch einen Raul oder einen Abeloa, also so Fanlieblinge, wo du da ein bisschen das Umfeld wieder beruhigen könntest, sollte jetzt Ancelotti in eine Megakrise kommen und 10 Spiele nicht gewinnen. Aber es ist, ja, ich kann verstehen, dass ein Laporta zumindest versucht hat, hey, bitte sag's jetzt noch nicht, wir wollen eher die andere Strategie fahren und einfach so anderweitig in die Erfolgsspur zurückkommen. Denn Erfolgsspur zurückkommen, das hat Barca ja dringend nötig. Also das war jetzt schon wieder ein Spiel mit vielen Gegentoren. Ich glaube, jetzt haben sie wettbewerbsübergreifend genauso viele Gegentore wie in der Vorsaison. Damals waren es 46 Gegentreffer. Ja, damals waren es aber auch zudem 21 Spiele mehr. Das haben sie jetzt schon erreicht. Und zuletzt natürlich quasi eine Packung gegen Athletic, gegen Real, auch wenn es da teilweise mal längere Spiele waren, Girona natürlich, auch 4 Gegentore, das sind keine guten Signale, die Mannschaft da aussendet, auch wenn das gegen Villarreal, wie gesagt, war ein Wahnsinnsspiel, hätte zu allen Seiten kippen können, du holst einen 0-2-Rückstand auf, führst 3-2, gut, dann passieren da nochmal wilde Gegentore, darf auch nicht passieren, aber dann Araujo, wenn er das 4-4 macht, dann fällt das 5-3 nicht oder das 3-5 nicht, und dann weiß nicht, ob wir dann heute über Xavi ausreden, sondern dann kannst du wieder sagen, wir sind zweimal zurückgekommen und die Mannschaft hat wieder Moral bewiesen. Also schon auch sehr auf Messerschneide gewesen, diese ganzen verrückten 100 Minuten gegen Villarreal jetzt auch.
Ja, absolut. Nicht mal verrückte 100 Minuten, sondern eher verrückte 10 Minuten hinten raus, ne, mit der 10 bis 12 Minuten Nachspielzeit, wo er wirklich sich alles überschlagen hatte. Ja, wenn sie das einfach nur unentschieden spielen, wenn sie hinten raus ja nicht so Harakiri vogelwild wieder verteidigen, auch ohne, wie nennt man das, die Gefahr überhaupt zu spüren, ne, bei diesem 3-4 Querpass wieder im Strafraum und ja, spiel mal locker hinten raus und vogelwild, aber wenn da das Spiel einfach nur, ne, 4 Minuten weniger Nachspielzeit, das Spiel endet 3-3, dann tritt er nicht zurück, bin ich mir sicher. Von daher war oder das
verkündet schon, es halt nicht jetzt.
Genau, das so meinte ich es natürlich. Ne? Ja. Ich glaube auch, dass im Sommer so oder so aufgehört hätte, aber dann verkündet er es nicht jetzt. Ich habe zum Beispiel auch gelesen, ist natürlich immer schwer zu sagen, was genau stimmt. Ne? Millionen Sachen werden immer geleakt und gefühlt stimmen wahrscheinlich 10% davon. Ja. Aber dass er damit auch seinem Rauswurf im Sommer zuvorgekommen ist, weil er die Stimmungen im Verein schon wahrgenommen hat, dass im Sommer wird das zu Ende gehen, auf die eine oder andere Art und Weise, und dann lieber trittst du natürlich zurück und warst dein Gesicht, als dass du rausgeworfen wirst. Und ich glaube, auch Laporta hätte sich mit ihm zusammengesetzt und hätte gesagt, das funktioniert leider nicht mehr, und dann hätten sie auch gesagt, der tritt zurück im Sommer, aber da wäre der Verein quasi die Triebfeder gewesen, und jetzt ist es, glaube ich, eher eindeutig nur Xavis Entscheidung. Aber ich glaube, im Sommer wäre so oder so am Ende die gleiche Entscheidung gestanden, nämlich Xavi ist nicht mehr länger Trainer von Barca, und jetzt hat er es einfach selbst verkündet und sehr früh vorweggenommen. Aber der Outcome im Sommer, glaube ich, wäre kein anderer gewesen. Aber ja, am Endeffekt, die 2 Gegentore hinten raus haben das eben jetzt wahrscheinlich getriggert. Ja, passt irgendwie, ne, zum Chaos, zum wilden Spiel auch selbst, das, was auf dem Rasen passiert, so wild geht es auch wieder hinter den Kulissen zu. Also ganz, ganz viel Action bei Barca. Ruhige Tage gibt es einfach nicht, ne? Seit, keine Ahnung, 4 Jahren, 5 Jahren, das ist schon sehr turbulent.
Ja, gab natürlich auch Erfolge unter Xavi und wir werden auch gleich noch ein bisschen weiter über Xavi und auch das Thema Nachfolger reden. Dann hört ihr auch gleich, was Michi dazu gesagt hat. Ich würde noch kurz ein bisschen beim Spiel bleiben gegen Villarreal. Wir können reden zum Beispiel diese Handelfmeterszene. Ich weiß nicht, ob sich da viele aufgeregt haben, aber ich glaube, da waren sich ja dann schlussendlich doch alle einig, dass der zu Recht zurückgenommen wurde, weil der Verteidiger da nichts machen konnte bei dem Gündogan-Schuss. Klar, kurze Distanz und der Schuss wäre aufs Tor gegangen, aber ich glaube, du hattest auch gemeint von wegen, nein, das darf niemals Elfmeter sein, oder?
Nee, ja. Ich hatte natürlich Angst, er hat ihn sofort gepfiffen. Das war auch wieder typisch, ne? In Spanien irgendwie die Hand im Spiel, zack, wird reingepfiffen. und weil das Spiel so auf Messerschneide war, dachte ich mir auch, Heimspiel Barca, eher wird er dann gegeben. Man kennt das ja, ne? Wenn die großen zwei spielen, da kriegst du eher mal eine 50-50-Entscheidung zu deinen Gunsten. Deswegen dachte ich, eher bleibt er stehen. Vor allem Munuera aus der Erinnerung raus pfeift auch häufig diese kleinlichen Handspiele. Also ich habe schon gedacht, um Gottes Willen, der darf nicht stehen bleiben. Und dann hinten raus dachte ich mir, ja, Xavi ist ja auch ausgeflippt vor einer Kamera, ne? Ich glaube, hat irgendwie in die Kamera irgendwas gebrüllt, Berguenza und sonst was. Und dann dachte ich mir schon auch, da wird es wieder nach dem Spiel darum gehen. Aber weil sie hinten raus so vogelwild zwei Gegentore kassiert haben, war es zum Glück kein Thema. Völlig zu Recht kein Thema, denn das ist einfach überhaupt kein Handspiel. Ich glaube, es gab noch eine zweite Szene, die auch handspielverdächtig war im Strafraum, aber auch da hat sich der Villarreal-Spieler nur reingeworfen in den Schuss und dann ist er irgendwie abgeprallt und ihm zufällig an den Arm. Also auch da bin ich froh, dass da nicht keine Polemik draus gemacht wurde, sondern man hat schon gesehen, die Mannschaft hat schon ja auch wieder ein bisschen Pech in einzelnen Situationen gehabt, aber im Endeffekt selbst schuld mal wieder, weil sie ja überhaupt nicht seriös verteidigen können. Ne? Es war ja eigentlich ein bisschen ein Spiegelbild vom Girona-Spiel, dem 2-4, wo es ja hinten raus auch so unfassbar wild war. Ne? Ja. Zurückgelegen und zurückgekommen und dann Chance auf den Sieg oder auf den Ausgleich und dann treffen die anderen und trotzdem kämpfst du auch weiter. Und also es ist ja Leben in der Mannschaft, aber die können halt nicht seriös verteidigen. Also für eine Top-Mannschaft hat das ja nichts mit guter Defensive zu tun. Und Top-Mannschaft nicht nur in Spanien, sondern in ganz Top-Europa, ne? In den Top 4, Top 5 Ligen. Das ist ja so vogelwild, wie die hinten gegen den Ball in der letzten Linie verteidigen. Da kannst du keine Ausreden suchen mit irgendwelchen Handspielen oder irgendwelchen unglücklichen Szenen. Du bist in erster Linie selbst schuld, weil du so schlecht verteidigst.
Ja, das zeigen natürlich auch Statistiken. Also in der letzten Saison gab es 20 Gegentore, aber das sind ja nach der Meisterschaftsentscheidung sind ja irgendwie noch 8-7 gefallen. Also davor war das überragend, was auch Ter Stegen für eine Saison gespielt hat. Jetzt stehst du schon bei 29 Gegentreffern aus 21 Spielen und klar können wir auch reden, aber warum wird der Ball nicht geklärt beim 3-4 und Wild und Hanebüchen wie schon oft. Aber ich glaube auch mittlerweile so Peña, der hat jetzt auch schon fast doppelt so viele Gegentore wie Ter Stegen in dieser Saison. Ter Stegen irgendwie 16 aus 17 und Peña steht bei 31 aus 15. Das, also kennt man ein bisschen von Real, dass jetzt auch ein Lunin und ein Kepa nicht ein Courtois sind, ist logisch. Ein Peña kann auch kein Ter Stegen sein, aber es ist schon auch ein Faktor, dass du da schon irgendwie, ja, nicht unbedingt die ultimative Sicherheit hast hinten drin, wenn da jetzt auch es so viele Gegentore gibt, oder?
Ja, ich hab's ja noch härter formuliert. Das hat ja fast schon mit Profitorwart nichts zu tun, was Peña da beim 3-4, glaube ich, war es, ne? Genau. Veranstaltet. Er hat ja Angst, den Ball aufzunehmen und patscht ihn mit einer Hand so weg und in den Fuß des Villarreal-Spielers, der das antizipiert. Schmeißt dich doch einfach auf diesen Ball und den kannst du ja einfach begraben. Jeder Profitorwart hätte den erste, zweite Liga, Deutschland, Spanien, Frankreich, England, mir völlig wurscht wo, hätte diesen Ball einfach unter sich begraben. Und er zögert und zaudert und hat Angst, oh, ich könnte mich verletzen und ah, der böse, böse gelbe Spieler ist da vor mir. Formuliere es jetzt extra ein bisschen gemein, aber das ist einfach viel zu wenig. Das ist so eine, ja, wie soll ich sagen, fast schon eine kindliche Ausstrahlung, die er hat. Also er ist natürlich talentiert, Peña, keine Frage auf der Linie, aber die Ausstrahlung, die ist ja nicht vorhanden. Ne? Du hast ja wirklich das Gefühl, er hat Angst in der Situation, dass er sich verletzen könnte, Angst vor dem Gegner. Es ist nicht die erste Situation, in der er so zögerlich, zauderlich, ängstlich agiert, als wenn das irgendwie ein Teenie-Torhüter wäre. Ne? Irgendein 14-Jähriger kommt da plötzlich ins Tor. Also das klingt gemein, ich weiß, aber das ist der Eindruck der letzten Wochen. Auf der Linie hat er Top-Reflexe, ist ein Top-Talent. Aber das ist viel zu wenig und in der Situation kein anderer Torwart in ganz La Liga in den Top-Ligen kassiert dieses Tor. Ganz ehrlich. Und natürlich gab es 5 Fehler davor, ne? Der Querpass. Ja, ja. Ich weiß nicht, wer es war. Und dann klären zwei Spieler nicht richtig. Das ist jetzt nicht der ausschlaggebende Punkt. Ja. Ne? Das sind 3 Fehler von 3 Spielern passiert. Aber in letzter Instanz kann der Torwart diesen Ball einfach unter sich begraben und er agiert halt wirklich nicht seriös, nicht professionell genug.
Kommt natürlich auch zu dieser Gesamtsituation bei Barca, dass du da jetzt nur abgeschlagen auf Platz 4 bist, die Personalsituation, weil es ist ja nicht nur, dass euch der beste Torwart fehlt, sondern ihr habt auch noch viele andere Ausfälle jetzt irgendwie. Balde hat jetzt auch Saison aus, muss operiert werden oder wie war das? Und natürlich viele andere Verletzte, also das kommt schon auch mit dazu, dass jetzt bei Real kommen nach und nach alle zurück. Du hast nur noch die drei Kreuzbandrisspatienten und Militao und Courtois dürften da mehr zurückkehren. Da sieht es jetzt viel besser aus als noch in der Hinrunde und jetzt Barca hat halt gefühlt irgendwie 7, 8 Ausfälle da und dann noch mehr Jugendspieler irgendwie im Einsatz. Das hat natürlich dann auch ein bisschen Auswirkungen auf die sportliche Entwicklung oder dass du dann eben auch mal ein Spiel nicht gewinnst und da gab es zuletzt einige, das gehört schon auch mit dazu, oder?
Ja, Verletzten-Situation hilft natürlich nicht, aber nochmal, ich finde, man sollte es sogar andersrum drehen und jetzt nicht über die Verletzten-Situation sich beschweren, denn klar, die ist bitter, aber ne, Real Madrid, 2 Kreuzbandrisse am ersten Spiel oder vor der Saison, das ist genauso katastrophal. Auch Man City hat Kevin De Bruyne 3 Monate verletzt, ist er verletzt ausgefallen. Also von daher passiert halt heutzutage einfach immer mehr. Aber das Positive ist, finde ich, eher, wie sich die Jugend jetzt hier zeigt. Also ein Hector Ford, ein Kubarsi, die grandios spielen, Fermin funktioniert, ne, kam auch aus dem Nichts. Also ich finde eher, dass man den Blick darauf legt, dass man sagt, hey, die Jugend ist das Fundament, ist die Zukunft dieses Vereins, wurde von Xavi auch gut immer reingeworfen, hat direkt funktioniert in Bilbao hinten mit 2 Jungs in der Innenverteidigung. Also ich finde eher, dass man das so den Fokus auf das Positive legen sollte, dass du da wirklich direkt hinten dran jetzt wieder, weil der gehört ja auch zur Jugend noch, direkt hinten dran Barca B und U19 Spieler hast, die ja richtig Potenzial haben, die richtig Hoffnung machen. Und auch wenn der Verein natürlich enorme finanzielle Probleme hat und sportliche Probleme jetzt und Trainerprobleme, aber dass du da ein talentiertes Spielerfundament für die Jugend hast, die einem schon sagen sollte, hey, da geht wirklich was, da kannst du mit was arbeiten, ne? Selbst wenn du nochmal einen Umbruch jetzt im Sommer hast, weil der Trainer, der Heiland, der vermeintliche, geht ja jetzt direkt wieder. Aber ich glaube, das Spielermaterial, das lässt mich schon ein bisschen, positiv in die Zukunft schauen.
Immerhin. Ja, und dieses 3-5 gegen Villarreal war auch ein bisschen Geschichte, denn es war für Marcelino, der Trainer von Villarreal, der erste Sieg überhaupt gegen Barca. Damit hat er seinen Rekord beendet quasi.
Wir glauben ans deutsche Team. So sehr, dass wir uns auf eine verrückte Wette eingelassen haben. Die große Gustavo Gusto EM-Wette. Deutschland kommt mindestens ins Achtelfinale. Oder jede extra luftig Pizza, die zwischen dem 1. Mai und 15. Juni gekauft wird, geht auf uns. Einfach Bon aufbewahren und mitfiebern. Mehr auf pizzawette.de. Gustavo Gusto.
Ich bin Martin Roschitz und ich erzähle euch die andere Geschichte der WM 2014.
Das war keine so einfache Zeit für mich.
Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götze!
Mensch, ist das Tor, aber in 100 Jahren ist es auch egal.
Was hat der Titel mit seinen Helden gemacht?
Konnte nicht schlafen die ganze Nacht.
Es geht um kurzes Glück.
Das hätte ich so nie erwartet.
Und die letzten Geheimnisse.
Hört euch den Podcast an. Wir Weltmeister, jetzt mit allen Folgen in der ARD Audiothek.
Der hatte davor 20 Spiele ohne Sieg gegen Barca, 7 Unentschieden, 13 Niederlagen, so viele wie kein anderer Trainer jemals und da für ihn natürlich da jetzt große Erleichterung, Genugtuung, dass das gereicht hat. Für Xavi war es die 26. Niederlage, kein spanischer Trainer hat mehr und da sind wir jetzt nochmal da beim Thema und lassen jetzt gleich mal unseren Michi zu Wort kommen, was er vom Abgang generell hält, ob es nachvollziehbar ist und dann auch ein bisschen schon mal vorausschauen hinsichtlich Nachfolger, was so sein Wunsch wäre und wen er sich überhaupt nicht wünscht und das hören wir uns jetzt mal an.
Hey zusammen, Nils hat mich gefragt, was ich zum Aus von Xavi sage, ob ich es richtig finde, der Zeitpunkt und wen ich mir als nächsten Trainer vorstellen kann. Und ich finde es richtig, dass Xavi das gemacht hat. Ich finde es konsequent. In den letzten Wochen und auch Monaten eigentlich schon hat er an den Pressekonferenzen auf mich immer wieder so gewirkt, als ob er weiß, dass er mit dieser Mannschaft nicht den Fußball spielen lassen kann, den er sich eigentlich vorstellt, dass er es nicht schafft, eben die offensichtlichen Probleme wie Effektivität vorne, Sicherheit hinten, Lewandowski ins Spiel einbringen und so weiter, dass er selber merkt, er kann das im Moment nicht umsetzen. Und hatte auch das Gefühl, dass er selber merkt, wenn ich das jetzt nicht schaffe, auch mit diesen Spielern, die ja ohne Frage talentiert sind und wo man ja letzte Saison genau das geschafft hat, wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann werde ich es in den nächsten Monaten vermutlich auch eher nicht schaffen, hatte ich so das Gefühl, kann mich auch täuschen. Und dass er dann auch einen gewissen Stolz hat und beziehungsweise auch sich den Ruf nicht dass er den Ruf von bei Barca als Spieler, den er als Spieler hat, als Legende hat, dass er den sich nicht verbauen will und dann lieber selber sagt, ich möchte gehen und somit auch Laporta sehr in die Karten spielt, der immer sagt, Xavi ist mein Trainer, Xavi ist der Mann, auf den ich setze, hat mein vollstes Vertrauen und dass er ihn jetzt eben nicht entlassen muss, sondern dass er ja in beidseitigem Einverständnis geht. Und ja, man hatte das Gefühl, dass er, also hat zumindest nicht gesagt, Laporta, dass er Xavi irgendwie hat überreden wollen. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass er da gar nicht so wahnsinnig traurig ist. Und ich finde es aber gut, dass Xavi den Zeitpunkt jetzt schon gewählt hat, insofern, dass wir jetzt 4 Monate Zeit haben zum Suchen, dass man nicht unbedingt einen Trainer nehmen muss, der jetzt frei ist, sondern eben noch ein bisschen warten kann. Und ja, mal schauen, wenn zum Beispiel die Bayern in der Champions League eher früh rausfliegen und dann noch nicht Meister werden, mal schauen, ob Thomas Tuchel dann noch Bayern-Trainer ist im Juni zum Beispiel. Also nicht, dass ich den jetzt unbedingt haben wollen würde, aber dann hätte man zumindest schon mal eine bessere oder mehr Auswahl. Ich glaube, ich persönlich würde jetzt Jürgen Klopp bevorzugen, aber der will das ja sicher nicht diesen Sommer. Der würde sicher noch ein Jahr Pause wollen. Da bräuchte ich mir einen Trainer, der einverstanden ist, das befristet nur für ein Jahr zu machen, bei Barca zu Trainer zu sein. Aber wer weiß, vielleicht gibt es ja so jemanden. Und dann hat Jürgen Klopp ein Jahr Zeit, Spanisch zu lernen. Wäre doch eine gute Sache. Ansonsten habe ich jetzt nicht gerade eine Präferenz. Ich weiß einfach, dass ich auf keinen Fall wirklich, um Gottes Willen, nicht Hansi Flick haben möchte. Bitte, also wirklich, mach das nicht. Ansonsten nimmt es mich natürlich Wunder, wenn du, Alex, haben wollen würdest, beziehungsweise Nils, wenn du uns jetzt mal ganz ohne madrilenische Brille uns empfehlen würdest. Haut rein, Leute.
Ja, danke, Michi. Wir hauen weiter rein. Abgang ist für ihn eben nachvollziehbar. Da sind wir uns ja alle irgendwo einig. Sein Wunsch wäre Klopp irgendwann in Zukunft, okay. Nur einen anderen Deutschen will er jetzt nicht. Ich schätze mal, Alex, dass du da jetzt eher zustimmen würdest,
oder? Ich stimme sehr stark zu, tatsächlich. Also wer diese Deutschland-Doku gesehen hat bei der WM auf Amazon, glaube ich. Ne? Ich nicht, die, ja. Die nochmal, musst du dir angucken, die berühmt-berüchtigte Graugänse, Wildgänse oder Graugänse, weiß ich schon gar nicht mehr, Doku, weil er ja dieses diese Metapher benutzt, Hansi Flick, um Gottes Willen. Also ich sag's auch wieder extra ein bisschen böse, ich halte nicht mehr ganz so viel von Hansi Flick als Trainer, seitdem ich diese Doku gesehen habe. Also wie wenig Charisma der Mann hat, wie wenig Ausstrahlung, dass er die Mannschaft ja überhaupt nicht erreichen kann, das ist, boah, da schaudert es mich. Wirklich wahr, da schaudert es mich. Von daher nein, Hansi Flick, um Gottes Willen bloß nicht, wäre wirklich No-Go. 5 andere habe ich kein Problem mit und natürlich habe ich ein paar, die ich lieber sehen würde als andere, aber Hansi Flick, absolut No-Go, ne.
Ist auch nur, glaube ich, so von der Presse irgendein Call, weil irgendein titelreicher Trainer, der gerade frei ist, und da würde der wahrscheinlich dazugehören. Aber um ein bisschen auf realistischere Namen zu gehen, ich glaube, Rafa Márquez, der Trainer eurer zweiten Mannschaft, er hat sich da selbst so ein bisschen ins Spiel gebracht oder wurde halt gefragt und gemeint, oder will man nicht Nein sagen. Weiß nicht, ob der nicht noch zu grün hinter den Ohren ist.
Ja, vor allem, weiß nicht, ob das angemessen ist. Gefühlt eine halbe Stunde nach Verkündung von Xavi auf der PK, weil die Barca Athletic zweite Mannschaft gespielt in keine Ahnung wo, und da war auch die nach dem Spiel PK und da wurde dann natürlich direkt gefragt und dann sagte, ja, wer kann da schon Nein sagen? Ist natürlich ehrlich, verstehe ich völlig, und klar hat er irgendwo auch recht, natürlich wäre das ein Traumjob für ihn, ja, aber sag's doch bitte nicht, also sag doch einfach irgendwas Professionelles im Sinne von, nee, will ich mich nicht zu äußern, zu früh zu spekulieren, Xavi ist eine Legende, ist kein Thema für mich, so. Und dann kannst du immer noch in 3, 4, 5, 7 Wochen übernehmen, wenn du von Laporta gefragt wirst, aber äußere dich doch nicht dazu so. Also finde ich, ist nicht ganz so sauber von ihm. Und zu Márquez, zur Personalie, weiß ich nicht, ob der jetzt bereit wäre, will ich mir auch gar kein Urteil anmaßen, weil ich Barca Athletic nicht gesehen habe in der Saison, verfolge ich viel zu wenig, um ehrlich zu sein, kann dir nicht sagen, ob er jetzt, so die tolle Arbeit da macht oder einfach nur das verwaltet, was Pimienta zum Beispiel, ich habe mit einem Freund drüber gesprochen, der auch Barca-Fan ist, wenn der noch im Amt wäre, der ja bei Barca Athletic davor im Amt war, da würde ich mich wohler fühlen. wie man ja an Las Palmas sieht, macht er ganz gute Arbeit, auch auf höherem Niveau jetzt. Sehr gut, aber den hätte Laporta zum Beispiel meiner Meinung nach niemals entlassen dürfen, war absolutes, war ein absoluter Quatsch. Der wurde, ja, weil er seinen Kumpel Sergi Barruan da irgendwie mit reinbringen wollte, warum auch immer, völlig grundlos. Und dass Pimienta ein Top-Coach ist und Top-Arbeit in der Jugend gemacht hat, das war jedem klar, dass sich mit diesem Verein auseinandersetzt. Und von daher, wenn jetzt Pimienta quasi der Jugend, der Barça B, Barça Athletic Coach wäre, hätte ich ein anderes Gefühl. Bei Marquez weiß ich nicht, ob sich da groß was ändern würde. Also dann vielleicht doch lieber Xavi behalten bis zum Ende.
Mit Pimienta hättest du vielleicht auch einen fähigen Feuerwehrmann noch in der Hinterhand. Sollte jetzt wirklich, wie gesagt, gegen Napoli aus und noch irgendwie drei weitere Niederlagen in der Liga und Platz 4 wackeln, dann könntest du da zumindest den aus der zweiten Mannschaft schnell hochziehen, so wie es, wie gesagt, bei Real ein bisschen mit Raul und Abelo im Hintergrund ist, weswegen die sich da seit Jahren warm gehalten werden. Und weiß ich, Marquez, keine Ahnung, vielleicht ist er ein guter, aber mal gucken. Ne? Ich glaube, den Namen Mourinho habe ich schon gelesen, aber auch wenn der mal bei euch im Club war, aber ob das wirklich so viele wollen würden, auch wenn der jetzt frei wird, ja, das würde, glaube ich, nicht passen.
Da implodiert und explodiert ja alles. Ja, nee, der passt ja überhaupt nicht zum Verein. Ja. Und das ist ja der Erzfeind im Endeffekt aus seinen Real Madrid-Tagen, auch wenn er früher der Dolmetscher war, ne, von Van Gaal oder wem und da auch Co-Trainer und so. Aber nee, der passt nicht zu Barca. Das ist Nemesis, der Erzfeind. Das geht einfach nicht. Nee,
Was würdest du denn zu Klopp sagen, wenn auch erst natürlich 2025 frühestens? Also der wird sich ja sicher ein Jahr Auszeit nehmen. Der will ja ein normales Leben führen. Also es geht ja nicht mehr darum, dass ihm Kraft fehlt, Energie fehlt, sondern der will einfach mal normales Leben haben, was ihm auch vollkommen zusteht und wann auch immer er dann wieder will.
Ja, also Klopper ist natürlich, jeder weiß, dass der mir ein bisschen folgt oder mir ab und zu mal zuhört. Klopp und Pep sind für mich seit Jahren die weltbesten Trainer der Welt. Wirklich mit Abstand die beiden. Von daher würde ich beide mit Kusshand nehmen. Bei Kloppo weiß man aber, wenn der verkündet, er hört auf und übernimmt niemanden im Sommer, dann bricht er sein Wort nicht. Dann weiß man, der erzählt keinen Quatsch, der wird nicht umfallen, der wird keinen Richtungswechsel machen. Wenn der sagt, der braucht eine Auszeit, dann tritt der bei Liverpool nicht zurück, um einen Monat später bei Barca an der Seitenlinie zu stehen. Oder egal bei welchem Verein, ne? Wird der nicht machen. So, von daher ist das keine realistische Option, auch wenn es eine Traumoption für Barca wäre. Aber ob er 100% passen würde, bin mir auch nicht sicher, weil man weiß, du musst einfach Spanisch sprechen. Bei Barca, bei Real, glaube ich, das brauchst du einfach.
Wenn Katalan du noch dazu.
Ja, optimalerweise, natürlich, klar. Wobei jetzt so viele Katalanen, also die Jordi Albas und Busquets und Puyol sind ja gar nicht mehr da. Aber ich glaube, du musst einfach Spanisch sprechen. Und das ist irgendwie Grundvoraussetzung, sicherlich auch fürs Präsidium, würde ich denken, für den Verein an sich, wie der tickt. Also das halte ich für ganz, ganz schwierig, wenn einer gar kein Spanisch kann. Wenn das natürlich jetzt erlernt in einem halben Jahr, ich blicke jetzt auf Julian Nagelsmann zum Beispiel, der keinen, einen Job hat, aber bei dem ich das Gefühl habe, der wird. Nee, nur als Beispiel, nicht, dass jetzt mein Wunsch ist, sondern der hat natürlich jetzt einen Job, aber als Bundestrainer hast du ein bisschen viel Zeit, denn so häufig hast du ja nichts zu tun. Wenn der jetzt ein halbes Jahr Spanisch erlernen würde und das dann, das dann drauf hat ein bisschen, glaube ich, ja, immer noch ausländischer Coach, aber wäre vielleicht eine andere Ausgangslage. Aber nee, meine Top-Kandidaten, wenn ich so ganz oben hätte, ist die Nummer 1 Pep Guardiola tatsächlich, dass er zurückkommt, weil, ganz ehrlich, der hat doch jetzt schon alles erreicht mit Man City. Der ist da lang genug, der hat alles gewonnen, jeden Titel, den es zu gewinnen gewonnen. Dieser Zyklus ist doch längst schon abgeschlossen, ja? Komm doch einfach nach Hause, Junge. Komm doch nach Hause. Man weiß damals unter Bartomeu und Rossell, ne, die haben ihn vergrault, der wollte seine Ruhe, der wollte nur weg, mit den beiden nichts zu tun haben, völlig zu Recht und verständlich. Aber jetzt ist ja Laporta wieder da, der ihn damals ja auch installiert hat. Also es ist ja sein Präsident quasi. Und bei City hast du doch jetzt wirklich alles gewonnen. Und gefühlt in jedem fünften Interview sagt der Barca ist der Verein meines Herzens. Ja, dann komm doch im Sommer nach Hause. Hast jetzt ein halbes Jahr, kannst das wie Klopp machen, ne? Kannst schön vorher ankündigen.
Ist das für möglich? Also rein theoretisch.
Ich halte es für möglich, wenn Laporta hier ihn täglich nerven würde und überreden würde und eben, ne, weil ganz ehrlich, Charisma hat ja Laporta. Wenn der, ne, redet, dann der ist ja auch Fan durch und durch. Ich glaube, der könnte ihn schon begeistern dafür. Und Peps Herz schlägt ja für Barca, das weiß man ja. Von daher, also trotz Man City Job, weil er sich auf den PKs immer äußert. Von daher glaube ich, man könnte ihn, steht da, Tropfen hüllt den Stein mäßig, könnte der ihn vielleicht schon überzeugen, weil er ja bei City jetzt wirklich endlich die Champions League gewonnen hat. Davor wusste man, er will dieses Ding endlich gewinnen mit City, aber das hat er jetzt geschafft. Keine Ahnung, 5-mal Meister oder was, du hast alles gewonnen.
Kommt doch wieder noch ein zweites Mal in Folge mit der Champions League. Also da sind sie ja trotzdem Favoriten.
Geht auch. Also von daher, ich würde es bei Pep versuchen. Und dann sind natürlich super interessante Namen. Arteta macht einen grandiosen Job bei Arsenal. Und dann hast du die spanische Komponente. Und ich glaube, Arteta war sogar auch ganz kurz Barca-Spieler oder in der Jugend oder irgendwas. Also ich glaube, irgendeine Connection gibt es, oder? Ja, irgendwas gibt es. Bin mir nicht sicher. Also der Top-Coach spricht Spanisch, ist Spanier, also das wäre ein Fit.
Da gibt es ja auch schon Meldungen, dass der im Sommer dann vielleicht auch gehen wird.
Ja, aber
intern irgendwie, aber noch nicht ausgesprochen halt natürlich.
Nee. Also ich glaube zwar nicht, dass er kommen würde, weil ich glaube, der sieht ja, welches Projekt er bei Arsenal hat, aber das wäre ein Name, der funktionieren würde, der gut passen würde, der Sinn macht, der tollen Fußball spielen lässt, junger Coach und Stichwort all das und Spanier, Xabi Alonso, ne? Der Red Hot Trainer.
Also Wunsch, klar, aber...
Ja, aber ne, welche Optionen machen Sinn? Und ich glaube, da würde ich zum Beispiel auch mal anrufen, wenn ich Laporta wäre. Also ich würde die alle hintereinander abtelefonieren, so mehr oder weniger. Ja. Ne? Und dann gucken, bei wem habe ich eine Möglichkeit. Aber Stand jetzt ist mein Call. Ich würde sogar Geld drauf setzen, dass der bei Liverpool anheuert. Also ich glaube, der wird Klopp-Nachfolger, Xabi Alonso. Aber du weißt ja, ich halte unfassbar viel von ihm. Ja, die Madrid-Vergangenheit, die hat Geschmäckle, ne, um das mal wieder zu benutzen, den Begriff. Aber ein grandioser Trainer.
Ich glaube, das hat er auch nicht nötig. Der wird jedes Jahr Top-Angebote bekommen von Liverpool, Bayern, Spanien vielleicht, Real Madrid sowieso. Also der muss, glaube ich, da jetzt bei Barca keinem was... er ist immer noch jung, aber ich glaube, das tut er sich nicht an. Dann lieber noch, hängt er noch ein Jahr Leverkusen dran. Sollte jetzt Liverpool ihn nicht anfragen, was natürlich komplett unwahrscheinlich ist. Aber ich glaube, Xabi da, den Traum braucht er nicht haben. Was hältst du denn von dem Trainer, der in Spanien den attraktivsten Fußball aktuell spielen lässt?
Den habe ich auch auf meiner Shortlist. Ja. Ich sage ja, das sind ein paar Namen und man müsste die abtelefonieren, aber Alguacil von Real Sociedad Beispiel. Ich weiß, du wolltest Michel von Girona, ne?
Ja,
aber das sind die anderen beiden, die fände ich auch interessant. Alguacil fände ich interessanter, weil er mehr Erfahrung auf einem Top-Level hat oder einem höheren Level. Klar.
Der wird ewig bei La Real bleiben und so ein bisschen streichmäßig vielleicht wie Freiburg, aber schwer zu vergleichen natürlich. Weiß nicht, der funktioniert da sehr gut mit der Jugend und kennt alle im Verein. Ich glaube, der würde sich bei Barca auch umgucken, aber so Mitchell rein, so von diesen katalanischen Vibes schon, auch wenn er jetzt nicht aus Katalonien kommt, aber...
Der ist aus Madrid übrigens, ne?
Aber ich meine, so wie er da in Girona wächst und irgendwie auch Team aufbaut und Möglichkeiten bekommt und in Girona sind ja auch so ein paar Barca-Figuren dabei, ob das irgendwie Pere Guardiola und so weiter, also so das Mega-Unmatch wäre es nicht,
also, könnte man zumindest mal. Nee, wäre es nicht, aber er wäre auf meiner Shortlist, wie du gemerkt hast, wahrscheinlich die Nummer 4 oder 5 oder so. Aber das soll jetzt seine Leistung nicht schmälern. Also der Coach des Jahres bisher, ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Und Girona spielt tollen Fußball. Nur eben, er war ja so ein bisschen Wandervogel, oder? Er war lange bei Rayo, glaube ich.
Ja, das war das Idol, ja.
Und dann... Weiß ich jetzt gar nicht.
Lange nichts, dann halt mit Girona aufgestiegen, die Chance bekommen und seitdem
bei Huesca wurde er entlassen, also Abstiegskandidat und jetzt in der zweiten Liga dann ja Girona übernommen. Also quasi diese Top-Level-Erfahrung mit Champions League zum Beispiel, das wäre auch etwas, wo ich sage, naja, das ist schon eine ganz andere Sache. Du musst ja deinen Trainingsplan ganz anders gestalten. Plötzlich hast du mit Top-Stars zu tun, er hat ja nie mit Stars zu tun. Klar, Stuani ist irgendwo auch ein kleiner Star, aber ne, nicht vergleichbar. Also die Egos der Stars, Champions League, das alles würde mir ein bisschen fehlen, damit er höher in meiner Shortlist wäre.
Da ist deswegen, schon CTN dran gescheitert ein bisschen.
Da hattest du ja auch einen interessanten Mann, der viel La-Liga-Erfahrung hatte, aber eben immer nur so kleinere, mittlere Vereine, von denen man wusste, der lässt Ballbesitzfußball spielen. Ne? Ist ein netter Kerl, ein Top-Mann, denkt, Cruyffismus ist sein Ding und so. Ja, und ist ja an den Stars krachend gescheitert, hat er selbst in Interviews gesagt, ne? Dass er hier mit Messi und so, dass die irgendwie auch nicht so Respekt vor ihm hatten und er kam nicht richtig an die ran und die haben gemacht, was sie wollten und er war so... So, das, also entweder hast du Ausstrahlung oder nicht. Jetzt überleg dir mal, wenn da einfach Xabi Alonso in der Kabine steht. Ja, gut. Das ist eine ganz andere Geschichte. Ne? Von daher, das spielt auch einfach irgendwo auch eine Rolle. Ne? Und deswegen, ja, großer Respekt für Michel. Würde vielleicht auch funktionieren. Ich sage nicht, dass es nicht funktioniert, aber auf meiner Shortlist wäre eben eher weiter hinten.
Okay. Hast du sonst noch was zu der generellen Thematik, was wir irgendwie bisher auch vergessen haben? Oder würdest du die Wette eingehen, dass er bis Saisonende bleibt?
Ich glaube schon, dass er bleibt, weil du ja die Problematik in Spanien hast, die wenig auf dem Zettel haben, genau wie in Italien. Wir beide wissen das ja. weil wir schon angesprochen haben, aber du kannst ja pro Jahr nur einen Trainer anheuern pro Saison, der noch nicht in dieser Saison trainiert hat. Das heißt, einen entlassenen Top-Coach kannst du nicht holen. Das macht den Markt ja eh immer dünner, ne? Deswegen
Lopetegui, der war auch mal bei Barca, der wäre noch frei. Aber ja.
Aber Mendy Libar zum Beispiel als Feuerwehrmann, ja, kannst du nicht holen, war ja schon im Amt. Stimmt, jetzt nur als Beispiel, als random Beispiel, wenn du sagst, ich brauche irgendeinen Feuerwehrmann, weil das komplett schief geht, und das kann ja wirklich auch komplett schief gehen. Wenn sie gegen Napoli scheitern, ne, und vielleicht weiterhin nur Vierter, Dritter, Fünfter da rumgurken und man sich denkt, ja, die Lame Duck, das funktioniert nicht, wir müssen irgendwie die Saison retten und am Ende Vierter werden, um in die Champions League zu kommen oder so, dann musst du vielleicht einen Feuerwehrmann irgendwann im April oder im Mai ziehen, aber da gibt es eben nicht so viele Optionen. Siehe Sevilla, die haben jetzt auch schon den einen oder anderen gezogen. Und von daher ganz, ganz schwierig die Thematik, weil eben nur ein spanischer Coach pro Saison einen Verein trainieren darf. Und deswegen, glaube ich, ziehen sie es dann durch. Und man sieht ja, Leben ist ja in der Mannschaft. Ne? Das hat man ja jetzt wieder gesehen. Sie haben ja alles rausgehauen. Sie sind halt einfach nicht so gut gecoacht, leider. Deswegen macht das auch Sinn im Sommer. Also wäre auch meine Entscheidung gewesen, dass sich im Sommer die Wege trennen, weil du unter der Saison einfach nicht die Option hast. Von daher ist das unterm Strich trotzdem der richtige Call. Leider. Ne? Da geht eine Legende, aber leider hat das nicht so funktioniert, wie man sich das wünschte. Aber ich weiß nicht, ob er einen Gefallen der Mannschaft getan hat. Und Nachwort auch, weil ich es nachgeguckt habe, Punkteausbeute ist übrigens auch nicht so prickelnd. Ne? 2,03 Punkte zum Vergleich, wir haben über Quique Setién gesprochen, der hat 2,08 Punkte in der Rückrunde bei Barca geholt. Und da war sich ja jeder einig, dass er diesem Job irgendwie nicht gewachsen war. Ne? Aber im Schnitt mehr Punkte als Xavi, der natürlich viel länger im Amt war. Also kleinere Sample-Size bei Setién waren zwar 25 Spiele. Aber eben, das zeigt schon auf, es war nicht schlecht, es war zwischenzeitlich sehr gut. Ja, mit der Meisterschaft, in Europa aber regelmäßig enttäuscht, die Top-Spiele ein bisschen zu selten gewonnen, klar, Klassiko-Siege waren dabei, Supercoppa und so, aber so immer war das nicht überzeugend und jetzt ist er abgefallen und die Punkteausbeute ist, ja, guter Durchschnitt, sage ich mal, also nicht das, was Barca sich erhofft, ne? Wenn man überlegt, Valverde zum Beispiel, der ja damals als, ich habe es in der letzten oder vorletzten Folge gesagt, als Tabellenführer in La Liga entlassen wurde, weil er in der Supercoppa im Halbfinale ausgeschieden ist, 2,20er Punkteschnitt. Luis Enrique, der Trippelsieger, der ja irgendwann auch nicht mehr funktioniert hat, 2,40er Punkteschnitt. Das ist herausragend. Ja. Sogar Gerardo Martino, von dem ich nichts gehalten habe, der auch nicht funktioniert hat, der nur ein Jahr im Amt war, 2,20er Punkteschnitt. Und Xavi 2,03. Also das zeigt schon auf, da fehlt ein bisschen was, ne? Für ganz nach oben, und die Tabelle lügt halt leider in La Liga in der Saison nicht.
Ja, nicht jeder, der mal eine Spielerlegende war, wird dann auch Trainerlegende. Da ist Zidane, Guardiola eine Ausnahme gewesen, aber man sieht es ja bei den Gerrards, den Rooneys, dass es nicht immer automatisch ist, und mal gucken, man kann nur die Daumen drücken, dass es bei Alonso besser wird, aber gut.
Tiki-Taka, der La Liga-Podcast mit Nils Kern und Alex Troika. Euch gefällt, was ihr hört? Dann unterstützt den Podcast unter www.patreon.com/tikitakapodcast.
Jetzt haben wir die 40 Minuten schon rumgebracht rund um den Xavi-Block. Wir wollen natürlich auch noch ein bisschen gucken, was sonst so in La Liga los war. Denn da gab es ja auch noch einen anderen Trainerwechsel. Wir hatten schon gesagt, dass es beim FC Cadiz passiert ist, dass Sergio gehen musste, einen schönen Abschied bekommen hat. Und sein Nachfolger ist Mauricio Pellegrino, ein Argentinier. Und ich sage immer, oh, mir sind so viele Südamerikaner dabei, die keine La Liga-Erfahrung haben. Die hat er trotzdem, hat gespielt in La Liga, war irgendwie drei Vereine auch schon trainiert in La Liga. Und jetzt hat er in seinem Debüt zu Hause ein 0-0 gegen den Athletic Club geholt. Das ist nur ein Pünktchen natürlich für den Drittletzten. Klingt erstmal zu wenig, aber das war schon ein gutes Spiel. Ich glaube, der Athletic Club hatte keinen einzigen Schuss aufs Tor. Vielleicht noch ein bisschen müde von der Copa-Verlängerung gegen Barca, aber das war schon, ist schon mal, glaube ich, ein gutes Zeichen gewesen für Cadiz und macht ein bisschen Hoffnung, auch wenn jetzt Cadiz weiter seit 20 Pflichtspielen ohne Sieg ist in inklusive Copa, und von diesen, da waren eben dann auch 18 Ligaspieltage darunter, und laut Statistiken hat noch kein Team die Klasse gehalten, die irgendwann mal in der Saison 18 Spieltage ohne Sieg blieben. Trotzdem, ich glaube, da könnte noch irgendwie am Transfermarkt was passieren, vielleicht ein Juanmi von Betis kommen oder so, dass da nochmal was passiert. War auch letztes Jahr so ein bisschen Trumpf gewesen in der Wintertransferperiode, wo noch zwei, drei gute kamen nach Cadiz. Aber ja, es wird nicht unbedingt einfacher für Pellegrino, aber war, wie gesagt, ein erstes gutes Zeichen, ein Punkt gegen Bilbao.
Ja, vor allem gegen Red Hot Bilbao, ne? Die seit, in 15 Spielen nur eins verloren haben. Jetzt zuletzt ja in Valencia mit 0-1, ne? Und Barca jetzt unter der Woche wieder rausgeschmissen haben und da ja richtig Also klar, das Spiel war Messerschneide, aber ne, die in grandioser Form sind, da musst du auch erstmal einen Punkt holen. Also von daher ist das ja kein schlechter Punkt, klar, ist nur ein Punkt und zu Hause willst du irgendwann mal auch gewinnen. Sie sind ja seit, weiß ich gar nicht, 17 Spielen oder so sieglos, Gradis. Aber in dem Fall war das kein Punktverlust, sondern ein Punktgewinn. Und ja, Nachtrag zu Pellegrino, auch typischer Feuerwehrmann, ne? Der war jetzt in 8 Jahren, glaube ich, bei 8 verschiedenen Vereinen oder irgendwie sowas. Also bei Valencia war mal Coach schon 2012 her und dann in Argentinien, glaube ich, bei Estudiantes, Independiente, dann war bei Alaves eine Saison rausgeflogen, bei Southampton eine Saison rausgeflogen, bei Leganés eine Saison rausgeflogen, dann wieder nach Südamerika. Also so der Langzeit-Hoffnungsträger ist er mit Blick auf seiner Vita eher nicht. Aber ja, wenn er sie in der Liga hält, wenn er sie irgendwie jetzt ein bisschen befeuert, ne, wenn er da das Feuer entfacht, und das traue ich ihm schon zu, dann geht da schon was im Abstiegskampf.
Ja, schauen wir mal, okay. Guck mal nach oben in der Tabelle, da gab es zwischen Las Palmas und Real Madrid so ein typisches Spiel, meiner Meinung nach, von Real Madrid. Lange, ein bisschen locker, ein bisschen verspielt, ja, wir geben heute mal so ein bisschen 60%. Das hat auch gereicht, das war kein schlechtes Spiel, was Real lange gemacht hat. Vinicius, diese 2 Lupferversuche, wo du echt 2 gute Chancen zunichte machst, weil er es ein bisschen zu schön machen wollte, weil er vielleicht schon dran gedacht hat, wie das Highlight dann auf TikTok aussieht. Ja, ging daneben, dann kam der Rückstand, Las Palmas ging in Führung, jo, und dann kurz mal ein paar Gänge hochgeschalten, ernst gemacht, Vinicius, nächste Top-Chance, Traumpass von Camavinga, den haut er dann rein. Warum nicht gleich so bei deiner ersten Chance? Dann wird noch Geburtstagskind Tchouaméni eingewechselt, trifft nach Großecke, also das war dann, da haben sie dann gemerkt, okay, wenn wir müssen, dann machen wir auch, aber vorher schon sehr locker, dass kann auch nicht immer klappen, aber jetzt hatte Real trotzdem auch, wie war das jetzt, das war in La Liga der 6. Sieg nach Rückstand und da komme ich gleich zu einer Quizfrage, also Real hat jetzt schon nach Rückständen 19 Punkte geholt, es gibt nur eine Mannschaft in La Liga, die noch mehr Punkte nach Rückstand geholt hat, was meinst du denn, wer das sein kann?
Eigentlich muss das Barca sein, oder?
Barca steht bei 15, ja,
Ach, fast wären sie 18 hatten, gewesen. Die hatten viele Remontada, also die waren ständig in Rückstand geraten, ne? Ja, wenn du dich an Celta erinnerst und wobei sie ja häufig auch nur unentschieden gespielt haben. Also in Rayo war es ja nach Rückstand unentschieden, in Mallorca nach Rückstand unentschieden, in Granada nach Rückstand unentschieden. Also viele Punkte noch geholt, aber nicht genug 3 Punkte. Ne? Ja. Von daher Barca war es nicht. Boah. Atletico? Die waren aber nicht so häufig zu hinten, ne?
Nee, es ist tatsächlich der FC Girona. Also man denkt immer, die hauen immer alles kurz und klein, aber liegen schon auch öfter mal in Rückstand. Okay. Und dann
siehst du, ich dachte eben, die liegen nicht so häufig in Rückstand, dass die immer in Führung gingen. Nee, hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Ja,
die haben eben, wie war das, 22 Punkte nach Rückstand geholt, also auch spektakulär von ihren 55. Da sind sie in dem Ranking vor. Für Real war es in dieser Saison insgesamt sogar die 10. Remontada in allen Wettbewerben. Das ist halt irgendwie dieses Typische, dass manchmal erst ein bisschen den Druck brauchen, haben wir schon oft beredet. Und noch eine kleine Quizfrage, in diesem Spiel zwischen Las Palmas und Real gab es aus Realsicht eine Saisonpremiere. Was meinst du, was das sein könnte? Was mich auch gewundert hat, als ich das gelesen habe. Aber da wirst du wahrscheinlich nicht drauf kommen, was das... Boah,
also, dass ein Einwechselspieler trifft, war keine Premiere, weil das gelingt Joselu in jedem zweiten, dritten Spiel.
Das ist es aber, weil Joselu trifft als Starter gerne und hat vielleicht auch mal einen anderen Wettbewerb als Joker. Aber das war jetzt, Tchouaméni war das erste Joker-Tor von Real.
Hätte ich auch nicht gedacht. Joselu wird doch in jedem zweiten Spiel eingewechselt und trifft ständig. War das dann immer in Copa und Supercopa und Champions League, oder was?
Gefühlt da und in La Liga dann ab und zu auch mal ein Starter und dann auch mal getroffen.
In der Copa hat das ja im Derby geschafft, ne? Bei Atletico, wo sie verloren haben. Dann kam er aufs Feld und war 14 Sekunden am Feld, erste Ballberührung, zack, die Glocke gemacht.
Genau, aber
und in der Liga noch nicht. Verrückt. Hätte ich schon gedacht, dass ihm auch in der Liga, vor allem waren ja auch andere Spieler, ne? Brahim funktioniert ja auch immer, wenn er eingewechselt wird. Und ich hätte schon gedacht, dass da mehr Joker-Tore gab. Verrückt,
irgendwie auch. Aber gut, das waren so 2 Quizfragen. Jetzt gibt's noch eine Frage vom Dominik. Dominik schreibt uns, bitte eure Meinung zur Rodrigo-Tätigkeit und zu seinem 2. Foul, wofür man gut und gern auch die 2. Gelbe hätte geben können. Bei dem 2. Foul weiß ich jetzt nicht mehr, Dominik, was du meinst. Ich hatte ja noch geschrieben, aber kam jetzt noch keine Antwort. Aber er meint diese Rodrigo-Tätigkeit gegen Weyes, den Las Palmas-Torwart. Das war ja schon nach 5 Minuten. Rodrigo hatte da eine 100%ige vergeben im 1-gegen-1 gegen Weyes. Und dann hatte irgendwie Weyes nur was hinterhergerufen, die sind so ein bisschen aneinander geraten, ne? Mini-Schubse von Weich und dann hat eben Rodrigo so diese, die Hand geht ins Gesicht und es ist auch nicht nur ein Wischer mit den Fingerspitzen im Gesicht, sondern da landet schon auch ein bisschen mehr Hand im Gesicht, Schiedsrichter gibt ihm gleich die gelbe Karte. Ich habe mich schon auch gewundert, der Torwart hat vielleicht auch ein bisschen viel gemacht, wie es Bellingham ja jetzt letztens auch gemacht hat, aber da hat man schon auch mal rot gesehen, aber ich glaube so in dieser Mischung mit Torwart sagt vorher was und geht auf Rodrigo zu und der reagiert und Torwart fällt dann und theatralisch war es dann dann vielleicht doch zu wenig für den Schiedsrichter rot zu gehen, aber da war schon auch ein bisschen Glück dabei, dass da Rodrigo nicht gleich, aber fünfte Minute, ja, vielleicht kam da ein bisschen viel zusammen, dass der Schiri gesagt hat, ja, okay, ich verwarne jetzt mal nur mit Gelb und ein Auge zugedrückt.
Ja, da einige Augen zugedrückt. Also Glück hat der Rodrigo auf jeden Fall, muss man echt sagen. Vor allem, wenn du überlegst, Bjelica in der Bundesliga, der Coach von Union, hat ja auch so einen Gesichtsdrückerwischer gegen Sané gemacht. Da war sich die ganze Bundesrepublik einig. Das ist also auch die Spieler von Union, dass das klar rot ist. Also mit der Hand ins Gesicht oder an den Hinterkopf oder an die Wange oder was auch immer, kannst du dem Gegner nicht schlagen. Ja, oder ausschlagen oder auswatschen, wie auch immer du es formulieren willst. War ja kein Faustschlag in dem Sinne, aber geht halt einfach nicht. Von daher hatte er da schon Glück. Aber ich glaube, ich bin da bei dir, weil es so früh im Spiel war. Man kennt das, dass Schiedsrichter nicht früh im Spiel direkt Verwarnung geben wollen. Also auch gelbe Karten. Du kommst oft damit durch, dass du mit einer Grätsche, die immer gelb wäre, in den ersten, keine Ahnung, 5-10 Minuten, dass du da keine gelbe kassierst. Und mit einer roten Karte willst du natürlich als Schiri auch nach 5 Minuten nicht ein Spiel so vorentscheiden oder vorprägen. Da haben Schiris Hemmungen, das hört man auch immer wieder, wenn man Podcast mit Schiris anhört, oder gibt es ja einige deutschsprachige, dass sie das immer wieder auch selber sagen, dass du am Anfang nicht direkt das Spiel aufheizen willst, indem du früh Karten ziehst, und die rote Karte ist halt die härteste Bestrafung. Von daher wäre es angemessen gewesen, wahrscheinlich ja. Wenn er das in der 35. oder was macht oder 65. kriegt er wahrscheinlich zu 90% rot. Mhm. Er hatte, glaube ich, auch einfach Glück, dass es so früh im Spiel ist und da diese Schiris immer ihre Hemmungen haben, da direkt was zu zücken. Ne? Ja,
genau. Wir können mal jetzt demnächst dann auch ein bisschen zur Kuppa kommen. Da können wir ja vielleicht mal anfangen mit dem, vielleicht mit dem FC Sevilla, denn die hatten jetzt einerseits am Wochenende auch wieder gepatzt und haben gegen Osasuna nur 1-1 gespielt nach Vorsprung, und bei Atletico und der Copa sind sie auch rausgeflogen, wenn auch knapp, und was war das? Griezmann hat in den Elfmeter verschossen, ausgerutscht, dann gab es noch irgendwie zwei Abseitstore von Atletico. Also der Sieg geht schon in Ordnung, auch wenn am Ende da, glaube ich, auch Barrios noch ein bisschen Glück hat, dass es da nicht beim Elfmeterpfiff bleibt. Ich glaube, das war so gleichzeitig Gegner und Ball getroffen und nicht hundertprozentig klar im Strafraum, wie war das? Aber ja, weiß ich nicht, ob sich da der VAR einschalten soll, aber Sevilla hatte da jetzt, glaube ich, das Weiterkommen nicht verdient. Von dem her konnte man da, glaube ich, irgendwie mit leben, dass da Sevilla sich verabschiedet hat und Atletico ins Halbfinale eingezogen ist. Oder siehst du das anders?
Ja, war halt, hatte schon Atleti auch ein bisschen Dusel, ne, bei dem Elfmeter. Also den kann man auch stehen lassen irgendwo. Er spitzt ein bisschen den Ball weg, aber man kennt ja den VAR in Spanien. Das ist, weiß ich nicht, ob es so klar war, dass man es umdreht. Also auch ein bisschen Glück. Und auch davor hatte Ramos ja eine Riesenchance, wo er, ich glaube, ein Querkopfball kam und er hat die Beine oder so nicht komplett sortiert bekommen und den Ball da so ein halb hoch irgendwie links drüber oder so geschossen. Das ist eine Split-Second eher an den Ball kommen und dann macht er da den Ausgleich. Also es war schon kein prickelndes Fußballspiel. Also so verdient war das nicht von Atletico, auch wenn sie natürlich mehr vom Ball hatten, aber so richtig zwingend, ne, war es nicht. Und hinten raus wurde es dann ein bisschen wild, und klar, 1-0 Atletico, alles gut, können sie so gewinnen, aber ja, war schon ein bisschen bitter. Also bei Sevilla, ich sag's ja seit Wochen, es kommt doch irgendwie alles zusammen, ne? Die haben auch nicht dieses Spielglück. Und auch jetzt am Wochenende wieder geführt gegen Osasuna, wieder nur unentschieden nach, was, wieder ein Standard, kann das sein?
Ja.
Rebound nach einem Standard, glaube ich, wie so häufig.
Neuntes Gegentor, nur Villarreal kassiert noch mehr.
Ne? Es ist auch einfach bescheuert, dass du auch immer nach Standard-Gegentore kassierst. Und dann hinten raus auch wieder eine rote, und du hast auch bei den Blicken gesehen, als der Abpfiff oder das Gegentor war, Schlussphase, Kameraschwenk auf die Tribüne, und die sitzen da meinst du, die haben gerade 3-0 verloren und dabei steht es 1-1, ne? Also du siehst schon, es läuft nicht für die sind so dick im Schlamassel, es fällt ihnen so schwer, endlich mal ein Spiel zu gewinnen, dann schaffen sie es in der Copa bei Getafe, das war so eine Befreiung, wie die gejubelt haben, und da denkt man sich, jetzt muss doch ein bisschen was gehen, und zack, gibt's wieder zwei gefühlt Niederlagen hintereinander. Copa aus ist natürlich eigentlich nicht so schlimm, weil du willst dich eher in der Liga retten, aber dass du jetzt Osasuna zu Hause wieder nicht schlagen kannst nach Führung, es geht einfach nicht voran. Es geht nicht voran.
Die lernen es da irgendwie auch nicht, weil wir haben gesagt, schon viele Standardgegentore, irgendwo immer ein bisschen schläfrig, irgendwo ist immer einer frei, und dann auch diese rote Karte von Susu, der dann auch so ein bisschen die Sohle drauf hält, klar, Ball spielt, aber das ist manchmal einfach immer ein bisschen nicht hundertprozentig konzentriert, das werfe ich denen seit Wochen vor, dass es immer noch hier und da auch zu locker ist manchmal, und ja, so kommt dann so eine Pechsträhne dazu, auch wenn es immerhin mittlerweile einen großen Hoffnungsträger gibt aus der Jugend, Isak Romero, der Name war schon mal gefallen, der hat jetzt tatsächlich die letzten letzten 4 Tore vom FC Sevilla erzielt und das in seinen allerersten 5 Spielen überhaupt für diesen Club. Also der trifft da gerne und hat sich auch gegen Osasuna da stark durchgesetzt, mit Ballannahme am Gegner vorbei, bam, reingehauen. Also da macht aktuell endlich mal ein bisschen, kommt da was aus dem Nachwuchs, aus der Jugend, was ja schon ein bisschen letztes Jahr bei Valencia so das Mittel war, um irgendwie, ja, ne, ein bisschen eine Reaktion zu haben, noch Kampf auf dem Platz, irgendwie eine Mannschaft, die will und nicht irgendwie satt ist, überbezahlt, was auch immer. Also da macht ein bisschen Romero und Co. machen Hoffnung, auch wenn es jetzt wieder nicht gereicht hat. Und ja, wenn ich gesagt habe, du hast vielleicht auch ein paar Spieler, die satt sind mittlerweile oder vielleicht auch ein bisschen ins Alter gekommen sind oder ja, die nicht mehr sich komplett zerreißen und an die Schmerzgrenze gehen in einem Spiel, und da geht jetzt auch der ein oder andere. Fernando hatte jetzt schon am Dezember, Jahresende seinen Vertrag aufgelöst, kam auch nicht mehr so oft zum Einsatz. Und jetzt ist es ganz frisch passiert, dass noch eine Clublegende gegangen ist. Und das wohin ist dann nochmal ein anderes Thema, aber hat mich schon sehr gewundert, dass Ivan Rakitic jetzt quasi das sinkende Boot verlässt, der ja schon auch Publikumsliebling, Identifikationsfigur war. Und der geht zu einem meiner Meinung nach denkbar schlechten Zeitpunkt, lässt er da seinen Verein irgendwo im Stich. Ramos kommt zurück in einer auch schwierigen Zeit und will irgendwie Sevilla da in der Klasse halten, auch wenn das im Sommer so schlimm noch nicht abzusehen war. Aber dass Rakitic da jetzt geht, finde ich erstmal schon mal schwach. Wohin ist nochmal ein anderes Thema dann?
Nee, das ist ja doppelt schwach dann.
Ich
wollte es ganz genauso unabhängig von dir formulieren. Ich wollte auch sagen, der verlässt das sinkende Schiff als Kapitän. Das geht gar nicht. Ivan Rakitic wechselt zu Al-Shabaab nach Saudi-Arabien im Winter, im Abstiegskampf als Kapitän, als Clublegende, als Vereinsikone, als jemand, der gefühlt wirklich jedem Interview betont hat, dass das der Verein seines Lebens ist, die Sevilla, das ist seine Stadt, hat er seine Frau kennengelernt, seine Töchter sind da geboren, der Verein bedeutet ihm so viel. Jedes Mal betont er das und dann geht er im Winter nach Saudi-Arabien, während die Mannschaft im Abstiegskampf steckt.
Krieg echt Gänsehaut gerade, wie mies das ist eigentlich.
Das ist das sinkende Schiff verlassen, das geht gar nicht. Die Mannschaft, den Verein im Stich lassen, in der schwersten Krise seit, keine Ahnung, 20, 30 Jahren, whatever. Das geht gar nicht, finde ich. Das ist, boah. Ja. Vor allem, er spielt ja noch regelmäßig, ne? Er war jetzt zuletzt, glaube ich, nicht mehr in jedem Spiel von Anfang an.
Aber auf hat er auch Feld. Schon aber wichtige Dinger, Fernschüsse, in Derby den Punkt gerettet. Er spielt ja
trotzdem häufig. Also es ist ja nicht so, dass der seit 3 Monaten auf der Tribüne sitzt oder aussortiert wurde oder irgendwas. Also das hat wirklich nicht nur Geschmäckle, das hat einen Geschmack. Ja, das ist und zwar den bittersten. Ganz, ganz schwach finde ich das. Ja.
Also erstmal, wie gesagt, der Abgang selbst. Schwach, mies und dann auch noch da nicht. Ich meine, hättest du im Sommer nicht ein Angebot aus Saudi bekommen oder wohin auch immer? Er wird jetzt bald 36, okay, und Sevilla ist finanziell angeschlagen, muss auch ein bisschen Platz im Kader schaffen, um neue eintragen zu können. Das ist schon auch ein bisschen Gründe dafür, warum Sevilla, glaube ich, dankbar ist, wenn ein Fernando sagt, ich möchte meinen Vertrag auflösen und jetzt Rakitic geht und ich weiß gar nicht, was da noch alles passiert. Im Kader ist ja auch bei Sevilla viel Fluktuation und trotzdem, der Kapitän darf da nicht gehen, auch wenn der Vertrag jetzt im Juni ausläuft. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt Ablöse bekommen. Also ist schon, auch wenn man hier und da sagen könnte, ja, es gibt kleine Gründe dafür, aber als Kapitän darf sie nicht gehen. Und das Wohin ist nochmal eine andere Sache, nochmal dünner. Aber naja gut, das habt ihr jetzt hier gehört, wenn ihr das noch nicht mitbekommen habt. Ich weiß nicht, was da jetzt sonst noch bei dem Wechsel dahinter steckt. Wie gesagt, der hätte doch bestimmt auch im Sommer ein Angebot bekommen. Naja, Atletico ist weiter in der Copa, da ist auch einiges los aus Personalsicht, wenn man das jetzt ein bisschen mit den letzten Transfertage vermischen wollen. Gribic ist, glaube ich, schon weg, Galan wurde an Real Sociedad verliehen, der auch bisher enttäuscht hat als Neuzugang. Söyüncü soll auch noch gehen, irgendwie in die Türkei. Ich glaube, Korea hat auch irgendwie ein Angebot aus Saudi-Arabien. Dafür haben sie sich jetzt hier Belgien-Talent Arthur Vermeeren geholt, also da passiert schon auch einiges, haben auch ein bisschen Bedarf, weil Azpilicueta jetzt einige Monate verletzt fehlen wird, das ist schon, das hast du auch ein bisschen Action, aber so richtig blicke ich da auch nicht durch, weil da wie gesagt sehr viele Namen fallen und viele schon gehen oder schon gegangen sind. Oder ist dir noch was Neues eingefallen?
Also ich glaube auf jeden Fall, um nochmal auf Rakitic zurückzukommen, ich glaube dadurch werden sie ein bisschen Geld sparen. Man weiß ja nicht nur, Barca hat FFP, Financial Fair Play Probleme und Gehaltsobergrenzen Probleme. Ich weiß nicht, ob sie oder welche Ablöse und ob sie Ablöse für ihn bekommen, aber sie sparen auf jeden Fall das Gehalt, das sicherlich nicht wenig war. Und ich meine, Kiki hat auf der PK, Kike Sanchez-Flores, der Sevilla-Coach auf der PK, gesagt, dass sie sich auf einen...
Beim Tanken Geld sparen oder Punkte sammeln? Entscheiden Sie selbst. Jetzt neu bei Shell. Als Club Smart Mitglied können Sie exklusiv auswählen, ob Sie 2 Cent pro Liter sparen oder 2 Shell Club Smart Punkte pro Liter sammeln möchten. Gilt nur bei Tankungen von Shell Fuel Safe Kraftstoffen, Benzin und Diesel an allen teilnehmenden Shell Stationen in Deutschland. Ganz einfach die Shell App laden und registrieren. Die Standardeinstellung ist Punkte sammeln, die Wahleinstellung ist der Rabatt. Tankkartenkunden erhalten immer Punkte. Mehr Informationen auf shell.de/rabatte-erhalten.
Stürmer fokussieren werden, also diesen zu holen, weil sie einfach nicht genug Tore schießen. Also hat er selbst so gesagt, wir schießen zu wenig Tore und da wird sich wohl, wird versucht, einen Stürmer zu holen. Denn klar, du hast es jetzt angesprochen, vorne ist Romero jetzt die Entdeckung, aber dass sich da ein Jugendspieler in seinen ersten 10 Spielen im Profifußball da so vor dem Abstieg rettet, schwierig. Also ja. Von daher glaube ich, vielleicht ist der Verein da auch nicht ganz so traurig, weil sie merken, ja, mit Rakitic im Mittelfeld, so viel kann der uns nicht mehr geben. Wir brauchen eher vorne im Angriff noch ein paar Spieler, aber nichtsdestotrotz, aus Rakitics Sicht ist der Move eigentlich ein No-Go, finde ich. Also nicht nur Saudi-Arabien an sich, sondern wie gesagt auch seinen Verein im Winter verlassen. Dann mach's halt im Sommer, ne?
Ja, okay. Jo, was hat man noch bei den Copa-Teilnehmern? Wie gesagt, Atletico ist weiter, dann hat man noch ein Viertelfinale. War dann überraschend irgendwo, dass Mallorca weitergekommen ist gegen Girona. Mallorca hat sogar 3-0 geführt. Am Ende wurde es noch ein bisschen spannend. Mit dann 3-2 kam noch der Anschluss von Girona. Aber kann man natürlich im Nachhinein sagen, ja gut, Girona will sich natürlich auf die Liga konzentrieren, ist ja auch verständlich. Aber das war schon auch viel Leistung von Mallorca, die erst durch eine rote Karte da es noch spannend gemacht haben. Die jetzt zum ersten Mal seit 2009 im Halbfinale stehen. Also da klar, jetzt die Underdog-Rolle, die haben 2003 damals den Titel sogar gewonnen, zum einzigen Mal bisher, gegen Manuel war damals. Und ja, da sorgen die aktuell für Überraschung. Was hat man noch in der Supercopa? Gut, dass Real Sociedad gegen Celta weiterkommt, hat jetzt auch, haben glaube ich auch viele so getippt. Geraldo Becker noch mit seinem Debüttor natürlich, auch nicht so schlecht.
Auch nicht so schlecht. Und bei der Auslosung gab es das, was du dir auch gewünscht hattest, nämlich, dass nicht die Basken aufeinandertreffen. Ja. So besteht jetzt die Möglichkeit, ein baskisches Pokalfinale zu haben. Gab es ja erst vor, was, 2 Jahre?
2021 war es.
So, genau. Aber damals ja ohne Fans, wie man weiß, Corona-Pandemie. Mhm. Das Spiel wurde ja sogar verschoben in der Hoffnung, dass dann Monate später Fans doch ins Stadion können.
Die hatten 2020 wäre das Finale gewesen. Die haben gesagt, nee, wir warten ein Jahr,
dann nächstes
Jahr.
Genau, aber es ging trotzdem nicht. Und von daher, allein deswegen wäre das natürlich schon irgendwo eine schöne Story, wenn es dieses baskische Finale jetzt im Nachhinein mit Fans dann gäbe, was ganz Besonderes. Und auch so, selbst wenn sich Atletico gegen den Athletic Club aus Bilbao durchsetzen sollte und Real Sociedad ist ja Favorit gegen Mallorca, also auch Atletico gegen Real Sociedad, wäre schon auch irgendwie ein geiles Fußballspiel, ein geiles Finale. Also von daher, ich bin mit der Auslosung zufrieden.
Ja, doch, passt. Und ich glaube, die baskischen Vereine haben auch in dem Teil der Hinsicht gute Chancen, weil sie die beiden Rückspiele haben. Also jetzt am 6. Februar geht es mit dem Halbfinale weiter, da empfängt Mallorca Real Sociedad. Am 27. Februar ist dann das Rückspiel in San Sebastian und zwischen Atletico und Athletic geht es am 7. Februar los im Metropolitano, am 29. Februar dann in Bilbao und ich glaube, viele würden sich ein baskisches Finale gut vorstellen, wünschen können. Ich würde sogar sagen, dass sich auch dem Athletic Club jetzt endlich mal den Titel gönnen würde. Ich glaube, die haben das ewig nicht mehr gewonnen, obwohl die jetzt die letzten 5 Jahre immer im Halbfinale dabei waren, 2-mal Endspiele verloren da in dem Zeitraum gegen La Real, gegen Barca, das war ja 2021 innerhalb von ein paar Wochen die beiden Finals, von dem her wäre das schon eine starke Sache und dass der Athletic Club irgendwo auch als Favorit bezeichnet werden kann, hat man ja auch gegen Barca gesehen, also die wollen ja die Copa so sehr wie Sevilla normalerweise die Europa League will, das ist ja schon wie die draufgegangen sind und was für ein Fight das war und Stimmung natürlich im San Mamés haben alle gesehen, auch, zumindest die sich mit den Sport Digital Pass geholt haben, das war schon beeindruckend und da summa summarum natürlich auch ein verdientes Weiterkommen, auch wenn irgendwie Lamine Jamal noch 1-2 Top-Chancen vergeben hat, aber da hat man schon gemerkt, Athletic brennt für die Copa und wird auch noch weiter brennen, glaube ich.
Ja, das wird richtig spannend und für alle neutralen Fans, klar, sehr, sehr bitter für Barca und Realfels, dass man ausgeschieden ist und bitter auch die Art und Weise, weil Jamal da die beiden Riesenchancen hat, ne? Wenn er ein Jahr älter ist, ein Jahr abgezockter, dann macht er mindestens eine davon. Also es war auch wieder sehr, sehr bitter, aber für alle neutralen Fußballfans ist das jetzt einfach auch eine schöne Sache, da 4 Vereine im Halbfinale zu haben, die nicht so häufig Pokale gewinnen. Klar, Atletico ab und zu schon, aber die anderen eben nie bis selten. Von daher schon irgendwo eine coole Sache.
Okay. Ja, soweit auch der Kuppertal. Ich glaube, zum Thema letzte Transfers haben wir gar nicht viel. Wir haben jetzt Rakitic schon erwähnt. Borja Iglesias ist bei Bayern, hatten wir auch schon in der letzten Folge, dass das eigentlich ein ganz netter Move ist. Ich glaube, bei Real und Barca wird jetzt ähnlich viel passieren, also fast quasi gar nichts, ne? Ihr habt ja immerhin schon Vitor Roque, aber jetzt bei Real hatte ich ja gehofft, mir gewünscht, noch einen Innenverteidiger zu holen, wegen auch Alaba-Kreuzbandriss, auch wenn, wie gesagt, Militao im März zurückkehren dürfte, vielleicht sogar schon Ende Februar, aber glaube ich nicht, dass man da sagt, nö, Rüdiger und Nacho können wir weiter immer durchspielen lassen, und speziell bei einem Nacho merkt man, der macht ein paar Fehler mittlerweile, vielleicht weil er auch überspielt ist, also das wundert mich, aber da wird, ist nichts abzusehen, und ich glaube, bei Barca ist auch nichts abzusehen, noch Abgänge, Zugänge.
Ja, die Überschriften überschlagen sich natürlich, die Headlines der Medien eher, wer wird Trainer, Nachfolger im Sommer, und da kursieren ja auch Namen, das ist ja völlig wild, also teilweise ja auch random, einfach nur um die Zeitung zu füllen. Von daher gibt es bezüglich Spieler aktuell wenig, aber weil Balde ja langfristig ausfällt, ist ja immer diese spanische Regel, dass du, glaube ich, jemanden nachverpflichten kannst.
Du meinst damals Braithwaite, die Regel, die wurde doch aufgehoben.
Wurde die aufgehoben, bist du sicher?
Nach Braithwaite wurde diese Regel geändert, sonst hätte Real ja auch schon längst einen Kreuzbandriss, oder gab ja viele Kreuzbandrisse, wo auch Villarreal nichts gemacht hat, nach Pino oder jetzt bei Lara gab es auch.
Gut, weil du ja noch das Wintertransferfenster hattest, aber jetzt, ich weiß nicht, ich bin gespannt, Barca hat kein Geld, aber ich glaube, sie wollen zumindest einen Sechser, weil sie jetzt sehen, den Ford, Ausverteidiger haben wir jetzt einen, aus der Jugend, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie, wenn sie irgendwie 3,50 Mark unterm Sofa finden, dass sie das eher für einen Sechser einsetzen, weil sie merken, Romeo, das reicht nicht, und Frenkie de Jong ist besser als Achter. Von daher kann nicht mehr, es wird sehr, sehr schwer, und es ist sehr, sehr ruhig bei Barca, aber wenn sie was machen, glaube ich, holen sie einen Sechser.
Okay, schauen wir mal. Das wird jetzt noch ein paar Tage bis zum 31. Januar gehen. Wir haben heute noch ein Spiel. Das ist, wie war das, Getafe gegen Granada. So lange sind noch bei unserem Tippspiel sind Leonid Barça und der Respipo mit jeweils 19 Punkten die Spieltagssieger. Ich habe immerhin mal 15 geholt. Ich sehe bei dir 8 nur. Okay, das ist ein bisschen wenig. Aber dann haben wir jetzt diese Woche, dürft ihr auch eure Tipps nicht vergessen. Da wird dieser 20. Spieltag nachgeholt mit den Supercoppa-Teilnehmern. Also Mittwoch ist Barça und Osasuna und Atleti gegen Rayo, und dann am Donnerstag Getafe gegen Real mit mir vor Ort. Also wird es in der nächsten Folge auch wieder ein paar Live-Eindrücke gehen. Ich will auch zu Leganés ins Stadion, dem Tabellenführer der Segunda Division am Wochenende.
Dann fordere ich jetzt direkt ein Selfie mit Super Pepino, mit Super, wenn du da schon bist. Okay. Der macht ja gerne Selfies mit Zuschauern. Also guck mal, das wäre eine schöne Sache. Ja. Social Media im Blick haben, liebe Supporter und Hörer. Ja. Wir fordern, wir hoffen, wir wünschen uns das Selfie von Nils und Super Pepino. Die Gurke,
wünsche ich mir auch,
die Supergurke und Super Pepino auf einem Bild quasi.
ja, danke. Du bist auch alles Gemüse. Ja, also da ist dann am Wochenende natürlich noch das große Derby in Madrid mit Real Madrid gegen Atletico. Schon wieder, ich weiß, Barca spielt bei Alaves am Wochenende. Also da ist auch wieder einiges geboten. Und ja, dann sind wir jetzt erstmal fertig. Und ich glaube, die nächsten Folgen wird bestimmt immer mal noch der Name Xavi auftauchen. Aber fürs Erste haben wir es, glaube ich, ganz gut abgearbeitet, oder?
Fürs Erste haben wir es abgearbeitet, ja. Ich gehe jetzt noch ein bisschen trauern. Ich gehe mich jetzt unter die Bettdecke noch weiter verstecken. Und in dem Sinne viel Spaß auf deinen Reisen natürlich. Ne?
Danke. Ich freue mich auf ein bisschen Berge und Schnee und Louis mit auch hochnehmen irgendwo, ja. Könnte lustig werden. Und dann bald wieder Madrid, wieder Sonne. Gut. Also, euch auch eine schöne Woche, nicht nur mir. Und Kopf hoch, liebe Barca-Fans. Das wird schon wieder.
Bis dann. Ciao, ciao.
Tiki-Taka, der La Liga-Podcast mit Nils Kern und Alex Troika. Euch gefällt, was ihr hört? Dann unterstützt den Podcast unter www.patreon.com/tiki-taka-podcast.